Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weit aus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 19. Januar 2021, gleich dem 30. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Anschließend folgen unsere zwei Beiträge. Als erstes hören Sie die Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Danach geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Medien 2020 in der Krise. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Beginnmanöver Ertedor 99. Bahri, Flüge von US-Flugzeugen in der Region haben keinen operativen Wert. Zarif, Vorgehen der Trump-Regierung hat keinen Einfluss auf Willen Irans. Und Ghalibaf, US-amerikanisch-zionistische Achse verfolgt Verfall islamischer Länder. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Beginn Manöver Ertedor 99. Das Militärmanöver Ertedor 99 der Bodentruppen der iranischen Armee hat am heutigen Dienstag unter Teilnahme von Luft-, Landebrigaden und Spezialeinheiten sowie mit Unterstützung in großem Umfang durch die Luftwaffe der Armee der Islamischen Republik Iran an der Küste von Makran begonnen. Ziel des Manövers ist es, die Kampfbereitschaft der Armeeeinheiten der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran angesichts von Bedrohungen zu testen sowie Pläne für die Verlegung von Einheiten aus den Territorialgebieten ins Missionsgebiet umzusetzen, um die indigenen Taktiken für die Umsetzung der Fähigkeiten verschiedener Brigaden der Armee zu testen. Brigadegeneral Kiumar Seyderi, der Kommandeur der Bodentruppen der iranischen Armee, erklärte am Montag in einer Ansprache, dass bei diesem Manöver verwendeten Ausrüstungen und Waffen hauptsächlich von der heimischen Industrie, Spezialisten der Bodentruppen und der Verteidigungsindustrie des Landes hergestellt wurden. Das wichtigste Ziel dieser Übung ist die Bewertung von Mobilität und Verteidigungsstärke der Brigaden und Divisionen sowie der schnellen und flexiblen Offensivreaktion der Bodentruppen der Armee. Brigadegeneral Heydari wies darauf hin, dass Luftoperationen, oberirdische und unterirdische Infiltrationsoperationen sowie Bewegungen in Richtung der feindlichen Marineziele weitere Programme dieser Übung seien. Zuvor fand am Mittwoch vergangener Woche an der Küste von Makran und im Nordindischen Ozean das Marinemanöver 99 der Armee der Islamischen Republik Iran statt. Bahri, Flüge von US-Luftzeugen in der Region haben keinen operativen Wert. Der Generalstabschef der iranischen Armee sagte, dass die Flüge der beiden US-Langstreckenbomber B-52 in der Region und ihre Rückkehr keinen wesentlichen operativen Wert hatten. Generalmajor Mohammad Bahri, der Generalstabschef der iranischen Armee, hat am Montag vor Reportern in Teheran bezüglich der jüngsten Bewegungen der USA in der Region hinzugefügt. Im vergangenen Montag haben Flugzeug- und Hubschraubträger der USA sowie das Atom-U-Boot USS Georgia die Region am Persischen Golf verlassen und befinden sich in einer Entfernung von mehr als 1000 Kilometern von der iranischen Küste. Er erklärte weiter, dass die Aktionen der Feinde, die sie Machtdemonstrationen genannt hätten, zeigten, dass sie Angst vor der Verteidigungsmacht der Islamischen Republik Iran haben. Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte betonte, die iranischen Streitkräfte, die wissen, dass der Feind aufgrund der Bereitschaft der iranischen Streitkräfte nichts tun kann, sind voll und ganz bereit, auf all diese Bedrohungen zu reagieren, und unsere Streitkräfte sind auf dem Höhepunkt ihrer Bereitschaft. In Bezug auf die jüngsten Manöver der iranischen Armee ergänzte Generalmajor Bagheri, dass die Armee in den letzten 20 Tagen mehr als 10 Manöver zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit Drohnen, Raketen und weiteren Errungenschaften durchgeführt habe, und in den kommenden Tagen würden Übungen durchgeführt, welche die Bereitschaft der Streitkräfte zeigten. Die Streitkräfte sind sehr stark darin, die Sicherheit und die nationalen Interessen unseres Landes zu verteidigen, und diese Bereitschaft wird anhalten, so Bagheri weiter. Zarif: Vorgehen der Trump-Regierung hat keinen Einfluss auf Willen Irans. Außenminister Zarif sagte, dass Iran weder auf Spannungen noch auf Krieg aus sei und das Vorgehen der Regierung von Donald Trump während seines Abgangs keinen Einfluss auf den Willen des iranischen Volkes habe. Mohammad Javad Zarif hat am Rande einer Sitzung der Parlamentskommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik bezüglich der bei der Sitzung aufgeworfenen Fragen über die Maßnahmen des diplomatischen Apparates bei der Verfolgung der Täter des Mordes an General Soleimani gesagt: Das Außenministerium hat auf internationaler sowie auf bilateraler Ebene juristische Verfahren sowohl in Iran als auch im Irak durchgeführt. Bezüglich der Maßnahmen Trumps gegen Iran in den letzten Tagen seiner Regierung hob Zarif hervor: Wenn jemand beabsichtigt, Iran anzugreifen, sollte er sich den Verlauf seiner früheren Aggressionen ansehen. Aber ich denke, dass auch in den letzten ein oder zwei Tagen der Trump-Regierung unsere Abschreckung gut funktioniert. Außerdem hob er die weitere Unterstützung Irans für die territoriale Integrität der Republik Aserbaidschan im Karabach-Konflikt hervor und erklärte: Wir sind gegen Angriffe auf Wohngebiete, insbesondere auch auf die Stadt Ganja, die zum historischen Erbe gehört. Ghalibaf: US-amerikanisch-zionistische Achse verfolgt Verfall islamischer Länder. Der Präsident des islamisch-iranischen Parlamentes hat Palästina als Ideal des 21. Jahrhunderts der islamischen Welt bezeichnet und gesagt, dass die US-amerikanisch-zionistische Achse den Zerfall der islamischen Länder der Region sowie die Vertreibung der Palästinenser aus dem Land ihrer Vorfahren und die Judaisierung und Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee verfolge. Mohammad Bagher Ghalibaf hat am Montag bei einer internationalen Videokonferenz-Webinar der Unterstützer von Al-Quds in Teheran gesagt, dass die fortgesetzten Verbrechen des terroristisch-zionistischen Regimes gegen die unschuldigen Palästinenser und insbesondere auch gegen den Gazastreifen nicht aus dem Gedächtnis der Geschichte gelöscht werden könnten. Er kritisierte das Schweigen einiger Herrscher der islamischen Welt, der Vereinten Nationen und der Menschenrechtsorganisationen angesichts der Verbrechen des zionistischen Regimes und betonte, dass Iran zwar den Widerstand als legitimes Recht der Palästinenser unterstütze, betonte jedoch die politische Lösung entsprechend dem Referendumsplan der Vereinten Nationen, demzufolge alle Palästinenser, seien es Muslime, Christen oder Juden, an einem Referendum teilnehmen. Die Zionisten hätten jedoch bewiesen, dass sie nur die Sprache der Gewalt verstünden. Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte, dass die zionistischen Besatzer und Terroristen die Verteilung von Impfstoffen an palästinensische Gefangene und Häftlinge in der kritischen Situation, die durch das Coronavirus verursacht wurde, verboten hätten. Dies sei eine doppelte Katastrophe, die das Gewissen jedes Menschen, gleich welcher Religion oder Zugehörigkeit, quäle. Ghalibaf wies darauf hin, dass der amerikanisch-zionistische Plan, der als Deal des Jahrhunderts bezeichnet wird, zweifellos gescheitert sei und die Nationen der Region wach und wachsam sein und mit ihrer reichen islamischen Kultur den Zionisten nicht erlauben würden, die Region zu dominieren. Das internationale Webinar der Parlamente für Al-Quds wurde am Montag vom iranischen Parlament veranstaltet. Daran nahmen Vertreter aus der Türkei, Malaysia, Indonesien, dem Jemen, Pakistan, Algerien, Afghanistan, Katar, Tunesien, Libanon, Bolivien, Venezuela, Irak, Syrien, Südafrika und Palästina teil. Salehi. Wichtigste Aufgabe der iranischen Atomenergieorganisation ist Erzeugung von Atomstrom. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte, dass die Erzeugung von Atomstrom die wichtigste Aufgabe und Priorität dieser Organisation sei. Ali Akbar Salehi erklärte in einem Interview mit der Informationswebseite des Büros für die Erhaltung und Veröffentlichung der Werke des geehrten Revolutionsoberhauptes Ayatollah Khamenei, Khamenei.ir, das am Sonntag veröffentlicht wurde, dass die erste und wichtigste Aufgabe der Atomenergieorganisation der Bau eines atomaren Stromkraftwerks sei, und fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran benötigt zwischen 20.000 und 30.000 Megawatt Atomstrom, der im Land erzeugt werden muss. Salehi fügte hinzu, dass derzeit im Iran 1.000 Megawatt Atomkraft erzeugt werden und zwei weitere Kraftwerke im Bau befindlich seien und weitere 2.000 Megawatt Strom zu produzieren, die in den nächsten 7 Jahren in Betrieb gehen würden. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation betonte, dass sich Kernkraftwerke von fossilen Kraftwerken unterscheiden würden, und stellte fest, dass jedes 1.000 Megawatt Kernkraftwerk 5 Milliarden US-Dollar koste, aber jedes eine etwa 70-jährige Lebensdauer habe und etwa 100 Millionen US-Dollar im Jahr koste. Salehi erwähnte auch die Versorgung mit den notwendigen Rohstoffen als ein weiteres strategisches Thema der iranischen Atomenergieorganisation und fügte hinzu, dass jedes Kraftwerk 300 Tonnen natürliches Uran pro Jahr benötige und Iran es bisher auf 40 Tonnen gebracht habe und in diesem Sektor große Aktivitäten erforderlich seien. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation sagte an einer anderen Stelle des Interviews, dass Teheran nicht darauf bestehe, dass die USA zum Atomabkommen zurückkämen, und erinnerte daran, die logische und rationale Forderung Irans ist die Aufhebung der Sanktionen. Drohnenangriffe auf Stellungen der irakischen Armee in Babil. Mehrere irakische Soldaten sind bei Luftangriffen auf die Stellungen der Armee in Durf al-Zakar in der Provinz Babil getötet worden. Laut lokalen Quellen waren am Montagabend in der Region Durf al-Zakar mindestens 4 Explosionen zu hören. Die Angriffe wurden offenbar von F-16 Kampfflugzeugen und Drohnen durchgeführt. Bisher kamen dabei 9 irakische Soldaten ums Leben, teilten den irakischen Volksmobilisierungseinheiten Al-Hashtashabi nahestehende Quellen mit. Der libanesische Fernsehsender Al-Mayadin berichtete, dass amerikanische Kampfflugzeuge nach den Angriffen über das Gebiet Al-Ra'im nahe der irakisch-syrischen Grenze geflogen seien. Obwohl mehrere Volksmobilisierungseinheiten, insbesondere die Kräfte der Qatar Hisbollah, früher in der Region stationiert waren, sagten einige irakische Quellen, die Luftangriffe hätten die Armeekräfte des arabischen Landes ins Visier genommen. Trotz Spekulationen über die Rolle der USA bei den Luftangriffen hat ein hochrangiger US-Verteidigungsverantwortlicher dem Sender Fox News mitgeteilt, dass es heute Abend keine US-Luftangriffe in der Nähe von Bagdad gegeben hat. In der Zwischenzeit veröffentlichte US-Außenminister Mike Pompeo einige Tweets über die Angriffe von 2019 auf die US-Botschaft in Bagdad, als die Luftangriffe Durf al-Zakar trafen. Als gewalttätige Demonstranten am Silvesterabend 2019 die US-Botschaft in Bagdad angriffen, verteidigten Spezialagenten des Außenministeriums das Gelände mehr als 40 Stunden lang, ohne dabei Leben zu verlieren oder schwere Verletzungen zu erleiden, sagte er in einem seiner Tweets. Die Webseite Sabirin News, die der Al-Hashtashabi nahesteht, berichtete, dass der irakische Ministerpräsident den Einsatz von irakischen Truppen in der Nähe der US-Botschaft in Bagdad angeordnet habe, um das Gelände vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. Am 20. Dezember landete eine Reihe von Katyusha-Raketen in der Nähe des US-Botschaftskomplexes in Bagdad. Der Angriff, der der größte in der grünen Zone von Bagdad seit 2010 war, verursachte dort nur geringfügige Schäden an Gebäuden. Die antiamerikanischen Gefühle im Irak sind hoch, seit die USA am 3. Januar 2020 in Bagdad den iranischen Antiterrorkommandeur Generalleutnant Qassem Soleimani und den Vizekommandeur der irakischen Volksmobilmachungseinheiten Abu Mahdi al-Muhandis ermordet haben. Nur wenige Tage später verabschiedete das irakische Parlament einstimmig ein Gesetz, das den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Irak anordnet. Katar fordert arabische Staaten zu Gesprächen mit Iran auf. Der katarische Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani hat die arabischen Anrainerstaaten des Persischen Golfes aufgefordert, Verhandlungen mit Iran aufzunehmen, um bestehende Differenzen beizulegen. In einem Interview mit Bloomberg TV am Montag sagte al-Thani, es sei an der Zeit, dass Doha solche Gespräche vermittle und sein Land habe schon seit langer Zeit ein Gipfeltreffen zwischen den Mitgliedern des Kooperationsrates des Persischen Golfes und Iran gefordert. Er sagte, seine Regierung sei hoffnungsvoll, dass dies passiert und wir glauben weiterhin, dass dies passieren sollte. Es ist auch ein Wunsch, den andere Anrainerstaaten des Persischen Golfes teilen, sagte der katarische Diplomat. Diese Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der der gewählte US-Präsident Joe Biden sich darauf vorbereitet, in den nächsten Tagen das Ruder der Macht im Weißen Haus zu übernehmen. Biden hat während des Wahlkampfes versprochen, dass die USA dem Atomabkommen mit Iran von 2015 wieder beitreten wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5, Mashhad 6, Isfahan 1, Shiraz 4 und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe Sitten und Bräuche in Iran. Gute Unterhaltung.
Der alte Fischer und seine Frau kümmerten sich voller Hingabe um Hossein Kurt, den sie elendig und krank am Meeresstrand gefunden hatten. Nach und nach erholte er sich, und als er wieder fest und kraftvoll auf seinen Beinen stehen konnte, bat er den Fischer, ihn mit hinaus aufs Meer zu nehmen. Der alte Fischer war einverstanden. Mehr noch als das, er war froh und dankbar, dass Hossein bei ihm war, an seiner Seite, wie ein Sohn.
Abdullah, der alte Fischer, holte also seinen Esel aus dem Stall und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Meer, bestiegen dort ihr Boot und fuhren hinaus. Hossein Kurt war überglücklich. Er genoss die Fahrt auf den Wellen, freute sich an den Möwen, die dicht an sie heranflogen, und half Abdullah, das große Fangnetz auszuwerfen. Schnell war es voller Fische, es wibbelte nur so in den Maschen. Und wieder warfen sie das Netz aus und wieder füllte es sich. Ein schöner, ein guter, ertragreicher Tag auf dem weiten Meer.
Gegen Sonnenuntergang erreichten sie das Ufer, luden die Körbe voller Fische dem Esel auf, einen Korb nahm Hossein Kurt auf seine Schultern und so machten sie sich auf den Weg zum Markt, wo sie die Fische zu einem guten Preis verkauften. Zufrieden und dankbar kehrten sie heim. Eine Zeit lang lebte Hussein Kurt nun in der Hütte Abdullahs und seiner Frau. Eines Tages, als er wieder einmal auf dem Markt mehrere Körbe voller Fische, die er mit Abdullah aus dem Meer geholt, verkauft hatte, begegnete er einigen Karawanis. Er fragte sie, wohin sie wollten, und sie antworteten ihm,
»Nach Indien, nach Hyderabad.«
Und er fragte sie, »Kann ich mit euch kommen?«
Sie brachten ihn zu dem Karawanenführer, der einverstanden war, allerdings nur unter der Bedingung,
»Wenn du mitkommen möchtest, musst du uns unterwegs dienen und zu Fuß neben uns herlaufen.«
Hussein Kurt war einverstanden, verabschiedete sich des Abends von Abdullah und seiner Frau, packte sein Bündel und trat in den Dienst der Handelskarawane.
Sie hatten bereits eine lange Strecke durch weite Ebenen, Steppen, über Berge und durch Täler hinweg hinter sich zurückgelegt, als sie eines Tages vom Gipfel eines Berges aus eine wunderschöne Stadt zu ihren Füßen liegen sahen. Hussein Kurt fragte, »Welch schöne Stadt, wie heißt sie?« Und sie antworten ihm,
»Hyderabad, das ist Hyderabad, wir sind angekommen.«
Sie zogen in die Stadt ein und ließen sich in einer Karawanserei nieder. Gleich am nächsten Morgen, die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen und die meisten Karawanis schliefen noch, machte Hussein Kurt einen Bummel durch die Stadt. Sie sagte ihm sehr zu, alles war so schön sauber. Und wie er so durch die Straßen ging, wehte ihm mit einem Male der Geruch gebratenen Fleisches entgegen. Er schnupperte und ging dann schnurstracks in die Richtung, aus der der wundervolle Geruch kam, weiter.
Und erreichte ein Gasthaus, das schmuck und sauber in der Morgensonne dalag. Er trat ein und schaute sich um. Der Besitzer des Gasthauses, der sich über den frühen Gast wunderte, trat auf ihn zu und begrüßte ihn und fragte,
»Wer bist du? Du bist wohl nicht von hier.«
»Nein«, sagte Hussein Kurt, »ich bin nicht von hier. Ich bin aus der Gegend von Tabriz.«
»Bist du auf der Durchreise?«
»Ich würde gern eine Zeit hierbleiben.«
»Bist du hungrig?«
»Ja, sehr. Lange habe ich mich nicht richtig satt essen können.«
Der Wirt ging an das Fensterchen, das zur Küche hinging, und rief dem Koch zu,
»Eine Portion Reis mit Kebabfleisch.«
Es dauerte nicht lange und Hussein saß am Tisch. Vor ihm ein großer Teller mit Reis und Kebab. Und dazu gab es ein würziges Joghurtgetränk, genannt Duch. Und dazu noch Salat und frische Zwiebeln. Kurz ein köstliches Mahl und Hussein Kurt langte kräftig zu.
Der Wirt sah, dass Hussein sehr hungrig war und ließ ihm gleich noch eine Portion bringen. Und Hussein Kurt aß und aß und ließ es sich gut schmecken.
Der Wirt fand Gefallen an Hussein Kurt, dachte, das ist mal einer, der zupacken kann. Er sieht gesund und stark aus, scheint intelligent zu sein und hat gute Manieren. Ihn könnte ich gebrauchen.
Ja, und so kam es dann auch. Als der Wirt Hussein Kurt fragte, ob er bei ihm in Dienst treten wolle, sagte Hussein sofort zu, fragte, womit soll ich beginnen? Welche Arbeiten habe ich zu erledigen?
Und der Wirt erklärte ihm, unser großer Wasserbottich muss zweimal am Tag gefüllt werden. Der Wasserspeicher unseres Stadtbezirkes ist aber ziemlich weit von hier entfernt. Doch ich denke, du wirst es schon schaffen, uns mit ausreichend Wasser zu versorgen.
Hussein Kurt machte sich sofort mit langen Schritten auf den Weg zum großen Wasserspeicher, mit dem leeren Wasserschlauch auf den Schultern. Doch der Schlauch fasste nicht viel Wasser, denn als Hussein ihn kurze Zeit darauf im Wasserbottich entleerte, stellte er fest, dass er noch viele Schläuche voller Wasser würde herbeischleppen müssen, um den Bottich zu füllen. Und dies dann zweimal am Tag, tagtäglich.
Was tat er also? Er hiefte kurzerhand den Bottich auf seine Schultern, trug ihn zum Wasserspeicher der Stadt, füllte ihn mit frischem Wasser und brachte ihn heim. Der Wirt staunte nicht schlecht, als er sah, dass der Bottich so schnell gefüllt war. Er klopfte Hussein Kurt voller Anerkennung auf die Schulter und meinte, »Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen.«
Hussein fragte, »Ich möchte gern wissen, wie du heißt.«
Und der Wirt antwortete ihm lachend, »Ich bin Meister Tari, der eseligen Lehrlingen das Fell über die Ohren sieht.«
»Heiße, wie du willst, doch nenne mich niemals einen Esel.« Und sofort fügte er hinzu, »Nun sag mir, was ich jetzt tun soll.«
»Geh zum Markt und kaufe für die Küche ein, Fleisch, Reis und Öl.« Hussein Kurt ging und war schnell wieder zurück. Der Wirt, sein Meister, wunderte sich, wie schnell und gewandt dieser neue Lehrling doch war und so groß und stark. Niemals hatte er jemanden gesehen, der so kräftig war und so gut zuzupacken verstand.
Was Hussein Kurt Shabasteri nun passiert, erzählen wir Ihnen nächstes Mal. Bis dann also.
Tschüss.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Afsus, was hier so viel bedeutet wie Schade. Vorgetragen wird es von Dariush Khoje Nuri.
Afsus, Cenab-ı بهار زندگانی دشو وان مرغ ترم که نام اون شبا ندانم که کی آمد Thank you.
بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. افسوس که نامه جهان تشد، وان تازه بهار زندگانی دشد، وان مرغ ترم جناب شبا ندانم که که آمد که شد، ندانم که که آمد که شد، ندانم که آمد که شد.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Medien 2020 in der Krise. Guten Empfang.
Das Jahr 2020 war fast ganz von dem Kampf der Menschen und Regierungen gegen Covid-19 geprägt. Die Medien und Medienmitarbeiter haben nicht nur unter den Folgen der Pandemie, sondern auch unter Trump und anderen gelitten. Jedenfalls hoffen wir auf eine gute Wende im Jahre 2021. Wenn wir auf die wichtigsten Ereignisse, denen die Medien im letzten Jahr begegnet sind, hinweisen wollen, ist an erster Stelle der Ausbruch von Corona zu nennen. Die Top-Nachrichten in den Medien konzentrierten sich nicht nur auf Covid-19, sondern diese Pandemie wirkte sich erheblich auf die Medien selber und die Berufstätigen in der Medienwelt auf. Alle Kinosäle wurden geschlossen und gemeinsame Kulturereignisse und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Die Freizeitindustrie hat erheblich unter der Pandemie gelitten. Viele Bereiche der Freizeitindustrie hängen von der tatsächlichen Anwesenheit ihrer Nutzer ab. Aber zum Beispiel bei Konzerten oder bei Filmvorführungen besteht Ansteckungsgefahr für die Besucher, sodass Konzertsäle und Kinos geschlossen werden mussten. Um solche Bereiche während der Pandemie zu retten, muss sich ernsthaft etwas tun. Zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung der auf diesem Gebiet Tätigen oder durch eine Impfung aller Bevölkerungsteile. Doch heute geht es vor allem um die Nachrichtenmedien. US-Präsident Donald Trump hat 2020 den Medien zugesetzt. Er hat sie ausgenutzt, um Krisen zu schüren. Auf Twitter verurteilte er einige Medien. Er bezeichnete sie als illegal und behauptete, sie würden alles daran setzen, um den Virus Covid-19 so schrecklich wie möglich darzustellen und auf den Märkten Angst auszulösen. Später meinte er in einem Interview, er würde gerne Tweets schreiben, aber die meisten Tweets würde er später bereuen. Für Donald Trump sind die Medien aber nicht nur zum Zeitvertrieb da. Er hat sie im letzten Jahr als Feind der Nation bezeichnet. Die USA weisen die höchsten Infektions- und Sterbeziffern im Zusammenhang mit der Pandemie auf. Und dies, obwohl dieser Staat sich gerne als das mächtigste Land betitelt. Unterdessen hat Trump anfangs die Gefahr von Corona geleugnet und sich sogar darüber lustig gemacht. Trump musste sich viele Vorwürfe seitens der Medien und der öffentlichen Meinung gefallen lassen und hat dadurch auch Wählerstimmen eingebüßt. Daher sah er einen Ausweg darin, den Spieß umzudrehen und die Medien anzugreifen. Wie auch immer, es ist zu hoffen, dass die Medien seine Angriffe bald loswerden und Corona im Laufe des neuen Jahres aus den Schlagzeilen verschwindet. Der Ausbruch von Covid-19 und die Schließung von Arbeits- und Gewerbestätten haben den Grundpfeilern der Weltwirtschaft einen schweren Schaden zugefügt. Am schlimmsten ist es denjenigen Einrichtungen ergangen, die nicht mehr in der Lage waren, ein Einkommen zu zielen. Ihre Weiterexistenz hängt von der Versorgung aus anderen finanziellen Quellen in anderen Bereichen ab. Zu den betroffenen Einrichtungen gehören die Medien. In einem Land wie Afghanistan sind die meisten Medien nicht in der Lage, ihre Aufwendungen aus der Werbung oder zusätzlichen wirtschaftlichen Betätigungen oder durch staatliche Hilfen zu decken. Daher mussten sie wegen der Pandemie schließen oder ihrem Personal, unter anderem Journalisten, die unter normalen Umständen bereits finanziell schlecht gestellt waren, noch größere Probleme zumuten. Wenn dennoch einige Medien sich über Wasser halten konnten, so zeugt es von ihrer Überzeugung davon, die erreichten Erfolge bei der Verwirklichung der freien Meinungsäußerung und Medienaktivität wahren zu wollen. Diese Medien verdienen geeignete Unterstützung. Im Jahre 2021 wird hoffentlich die Krise, die sie belastet, abflauen. doch nun zu einer Krise im Zusammenhang mit Nachrichtenmedien, die speziell in Australien auftrat. Kürzlich wurde nämlich in diesem Kontinentalstaat eine Klageschrift gegen das Medienpremium des Israel-Freundes Rupert Murdoch abgefasst und im Internet veröffentlicht. Sie wurde von mehr als 500.000 Anwendern unterzeichnet. Die Klageschrift folgte einer Kampagne, die Kevin Rudd, Ex-Premierminister und Vorsitzender der australischen Arbeiterpartei, zuvor in einem Video angekündigt hatte. Dieses Video wurde im Oktober vergangenen Jahres auf der Webseite des australischen Parlaments vielfach mit anderen geteilt und massiv begrüßt. In der Regel wird Kevin Rudd von den Zeitungen der Mediengruppe News Corporation, welche im Besitz von Rupert Murdoch ist, angegriffen. Rudd attackierte seinerseits in einem Video heftig das Medienpremium von Rupert Murdoch und sagte, dass es zu einem Krebsgeschwulst für die Innenpolitik Australiens geworden sei. Kevin Rudd erinnerte daran, dass in dem Bundesstaat Queensland, wo er lebt und der ein Staat mit großem Einfluss auf das Wahlergebnis in Australien ist, alle Zeitungen im Besitz des Medienmagnats Murdoch sind und dieser mit Hilfe seiner Medienmacht die Richtung der australischen Innenpolitik beeinflusst. RSF, die Organisation Reporter ohne Grenzen, haben in ihrem Jahresbericht über die Gewalt gegenüber Reportern geschrieben und bekannt gegeben, dass 2020 insgesamt 50 Reporter auf der Welt getötet wurden. Laut diesem Bericht ist die Zahl der Reporter, die in Kriegsgebieten ums Leben gekommen sind, zurückgegangen. Und die Zahl der Reporter, die in Ländern ohne Krieg starben, angestiegen. Insgesamt sind laut Bericht der RSF in den letzten 10 Jahren 937 Reporter ermordet worden. Außerdem hieß es, dass eine größere Anzahl von Reportern in Ländern getötet wurde, die als Länder im Zustand des Friedens gelten, wie Mexiko, Honduras und die Philippinen. 84% aller Morde an Reportern im Zusammenhang mit ihrer Berufstätigkeit erfolgten gezielt und absichtlich. Im Jahre 2019 waren es 63% gewesen. Das gefährlichste Land für Reporter war 2020 Mexiko. Dort fanden 8 Reporter einen gewaltsamen Tod. Nach Mexiko folgte Irak mit 6 Opfern und Afghanistan mit 5 Opfern unter den Reportern. In Indien und Pakistan wurden jeweils 4 Reporter umgebracht. Außerdem bringen zurzeit 387 Reporter auf der Welt im Gefängnis zu. Viele von ihnen wegen ihrer Berichterstattung und Recherchen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Mehr als 130 Zeitungsreporter sind seit dem Frühjahr 2020 willkürlich wegen Berichte über die Pandemie festgenommen worden. Sie wurden mehrere Stunden bis zu mehreren Tagen festgehalten und in einigen Fällen für mehrere Wochen hinter Gitter gebracht. Als Beispiel führt die Organisation für Reporter ohne Grenzen den Reporter Hopehol Chinono aus Simbabwe an. Er recherchierte über den Verkauf von Corona-Medikamenten zu hohen Preisen seitens der Regierung und wurde auf brutale Weise in seiner Wohnung festgenommen. Die RSF hat in ihrem Bericht auch auf die Feindseligkeit des US-Präsidenten Donald Trump gegenüber Reportern und Medien hingewiesen und geschrieben, der Begriff Fake News, Falschnachricht, den Trump oft wiederholt, wird heute von den Anführern anderer Länder instrumentalisiert, um die Medien zu unterdrücken. In dem Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen heißt es weiter, die Aggressivität gegenüber Reportern und Medien habe sich in den USA verschlimmert und zuvor habe selten jemand wie Trump so heftig die Medien angegriffen. Die Missbräuche gegenüber der Presse während der Corona-Krise seien ebenso schlimmer geworden. Außerdem seien Reporter, die von der Trump-Regierung eine Stellungnahme zur Corona-Krise erfahren wollten, während der Pressekonferenz von ihm verbal angegriffen worden. Schließlich kommen wir noch zu dem Jahresbericht des Europarates, besteht aus 47 europäischen Staaten, der in Zusammenarbeit mit den Zivilorganisationen zur Verteidigung der Medienfreiheit veröffentlicht wurde. Und darauf schließend ist, dass die Medienfreiheit auf dem europäischen Kontinent zunehmend gefährdet ist. Soeben genannter Bericht zeigt, dass es im Jahre 2020 zunehmend mehr Fälle gegeben hat, bei denen Reporter eingeschüchtert und ihnen sogar mit Gefängnisstrafe oder dem Tod gedroht wurde. Genannt wurden neben Russland und Türkei auch einige Länder wie Ungarn, Polen, Malta und Bulgarien als Länder, in denen Reporter besonders Schikanen und Drohungen und einer Behandlung begegnet sind, die gegen die Grundsätze der Pressefreiheit verstößt. Der Bericht verweist darauf, dass in diesem Jahr mehr als 30 Reporter verprügelt wurden und mehr als 100 Reporter hinter Gefängnisgittern zubringen. Es werden Dutzende Fälle angeführt, die hinsichtlich des Verstoßes gegen die Medienfreiheit in Europa im vergangenen Jahr registriert wurden. Zum Beispiel 33 Fälle einer handgreiflichen Attacke, 17 Fälle neuer Festnahmen und Gefangenhaltung, 43 Fälle der Misshandlung, des Schikanierens und Einschüchterns, und 2 Fälle der versuchten Ermordung eines Reporters.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Thank you.